Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß.
Ich habe einige Zeit gebraucht, um zu verstehen, wer Jesus eigentlich ist und was er getan hat. Ich wusste für mich immer, dass es Gott gibt, selbst als ich ja nichts mit ihm zu tun hatte, aktiv und mich vom Glauben abgewandt hatte, obwohl ich als Kind in Kirche aufgewachsen bin und die ganzen Bibelgeschichten kannte. Aber im Hintergrund war immer klar, Gott ist da, Gott ist echt und ich habe ein Problem, weil meine Beziehung zu ihm ist nicht in Ordnung. Und habe mein Leben ja irgendwo beurteilt und immer gehofft, dass ich ihm nicht begegne, also nicht sterben werde oder mich nicht verantworten muss für das, was ich gelebt habe. Und als ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, das Leben funktioniert für mich überhaupt nicht mehr. Ich habe alles probiert, bin eigene Wege gegangen, habe alle möglichen Sachen ausprobiert und bin an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, es funktioniert einfach nicht mehr. Und habe an dem Punkt gesagt, ich möchte wieder zurück zu Gott. Und habe mich nochmal entschieden, bewusst, aber Jesus dann nochmal kennenzulernen oder zu verstehen, dass ich mit Jesus einen absoluten Neuanfang bekommen habe. Das war eigentlich das, was mein Leben wirklich umgekrempelt hat. So dies in Prozessen verstehen. Ich darf komplett von vorne anfangen, weil Jesus das möglich gemacht hat, weil er alles weggenommen hat und ich einen Neustart hinlegen kann. Nicht mehr das, was ich denke, dass ich habe jetzt einfach den Ball flach halten muss und Gott hat mir vergeben und jetzt falle ich besser nicht mehr auf und verhalte mich richtig. Nee, der Punkt war, ich habe mit Jesus die Möglichkeit, in ein komplett neues Leben einzutauchen und ich darf das entdecken, was Gott für mich vorbereitet hat durch Jesus in der Begleitung vom Heiligen Geist. Das sind Dinge, die haben ein bisschen gebraucht, aber Jesus ist so real durch Einzelpunkte geworden, wo ich immer wieder gemerkt habe, das darf ich neu erleben, das darf ich neu lernen, das darf ich neu hoffen, das darf ich neu angehen und das ist eine Erfahrung, die mich immer wieder staunen lässt und die ist auch nicht abgeschlossen, die ist, glaube ich, immer noch im Wachstum begriffen und dafür bin ich einfach unglaublich dankbar und das macht Jesus wirklich besonders.
Ich bin Dennis und ich vertraue Jesus.
Ich habe einige Zeit.
Sehr schön, all diese Zeugnisse zu hören, die wir jeden Sonntag immer hören dürfen und davon gibt es viel, viel mehr in unserer Kirche. An Menschen, die was erleben. Wir treffen uns als Team jeden Dienstagmorgen immer zum Staff-Meeting und teilen immer das, was gerade in der Kirche passiert und wo Menschen was mit Gott erlebt haben und hören immer ganz, ganz viele diese Geschichten. Und wir haben irgendwann gemerkt, es ist viel zu schade, dass wir das nur im kleinen Team immer hören. Wir wollen, dass es alle hören, weil mich steckt das an, wenn jemand davon erzählt, was er mit Gott erlebt hat. Und ich sehe da drin auch oft, wenn ich vielleicht mal ins Zweifeln komme, Gott gibt es ja wirklich. Er ist wirklich da, Menschen erleben ihn wirklich, Menschen erleben wirklich Heilung, Menschen erleben wirklich, dass es ihn gibt. Und das ist grandios und das ist genial. Und ich möchte gerne vor der Predigt mit uns zusammen beten. Jesus, danke dir für diesen Morgen und danke dir, dass wir hier sein dürfen in dieser Location hier, die heute Morgen deine Kirche ist und dein Ort ist. Und wir wollen deinen Heiligen Geist hineinsprechen, wir wollen deine Präsenz hineinsprechen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns herausforderst, und dass du uns segnest durch die Predigt. Amen. Unsere Predigtserie heißt, ich habe da mal eine Frage. Und ganz viele Menschen haben uns eine E-Mail geschickt mit ihren Fragen. Und wir haben versucht, das ein bisschen zu sortieren, was für Fragen es gibt in diesem Raum oder in unserer Kirche. Weil manchmal ist es so, wir predigen über alles Mögliche. Und du denkst, aber genau meine Frage beantwortet er nie. Und deswegen war es uns wichtig, mal eure Fragen zu hören. Und eine Frage, die sehr viel kam, war, was ist, wenn ich am Glauben zweifle? Was ist, wenn ich am Glauben zweifle? Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht Zweifel zu haben. Ich möchte dir gerne sagen, es ist normal. Und es gibt so einen modernen Begriff, der im Moment in der Kirchenlandschaft sehr häufig benutzt wird, der nennt sich Deconstruction. Jemand schon mal diesen Begriff gehört? Deconstruction. Das heißt, ich nehme etwas auseinander, und setze es auseinander. Und das bedeutet auch nicht immer, dass es schlecht ist. Aber du musst dir vorstellen, wenn du zweifelst, musst du immer überlegen, was ist das Ziel deines Zweifelns. Und Zweifel kennen wir alle. Jeder von uns, ich kenne auch Zweifel. Jeder von uns kennt Zweifel, auch am Glauben. Ja, gibt es den denn wirklich? Ist denn wirklich ein Gott da? Ist er wirklich für mich gestorben? Weil manchmal denkt man drüber nach und denkt, ist schon auch ein bisschen verrückt, an was wir da glauben, oder? Oder eigentlich auch viel zu gut, um es zu glauben. Viele Leute erleben das und haben einen Prozess des Hinterfragens, haben einen Prozess, in dem sie Glaubenssachen hinterfragen und überlegen, woher kommt das eigentlich? Woher kommt eigentlich mein Glaube? Und da ist es wichtig, dass wir trennen können. Weißt du, das ist immer gut, dass wir trennen können zwischen gut und falsch. Und dass wir erkennen, was ist denn eigentlich, wovon ich mich trennen muss, auch in meinem Glauben? Und was ist das, was ich aber auch Gutes behalten soll? Und vielleicht gibt es irgendwie so einen Schmerz in deinem Leben, wo du merkst, nee, da habe ich was Schmerzhaftes erlebt, davon möchte ich mich gerne im Glauben trennen. Oder es gibt etwas, wo du eine schlechte Erfahrung gemacht hast, auch in Kirche. Vielleicht auch mit Tradition, vielleicht mit Glaubenssätzen, die aber gar nicht biblisch waren und die falsch sind, wo du merkst, ich muss mich auch davon trennen. Ich habe Theologie studiert, 5 Jahre lang in Berlin und habe Theologie studiert, die bereit war, hinterfragen zu dürfen. Meine Dozenten haben, ich weiß noch, Altes Testament, erste Vorlesung war, okay, in dieser Vorlesung werde ich euren Glauben auseinandernehmen. So, okay, jetzt wird es interessant. Das Problem war ein bisschen, aus meiner Sicht, aus meinem Empfinden, haben es die Dozenten ein bisschen übertrieben. 5 Jahre lang den Glauben auseinandernehmen, kann auch bedeuten, dass der Glaube dann weg ist. Und nach 2,5 Jahren, genau in der Mitte meines Glaubens, hatte ich keinen Glauben mehr. Mein Glaube war weg, weil er so viel auseinandergenommen wurde, weil so viel Wissenschaftliches reinkam, dass ich gemerkt habe, ich kann es gar nicht mehr für mich zusammensetzen. Und ich habe mich echt gefragt, an was glaube ich eigentlich? An was glaube ich, wenn ich immer nur historisch an alles dran gehe? An was glaube ich? Und auch da ist es nicht alles schlecht, wissenschaftlich auch an die Bibel ranzugehen. Ich glaube, Theologie ist extrem wichtig. Und ich habe auch in diesem Studium sehr viel Gutes gelernt. Sehr viele Tools, die ich heute anwenden kann. Aber in diesem Studium, mittendrin, muss ich mir diese Frage stellen. Und das Schöne ist, dass in den letzten 2,5 Jahren Gott mein Glauben wieder neu zusammengesetzt hat, auf eine Art und Weise, wie es zu meinem Glauben wurde. Und ich muss immer überlegen, in meinem Glauben oder in meiner Tradition oder in dem, an was ich denke und glaube, an meinem Fundament, was ist der göttliche Anteil? Was ist das, was auch bleiben soll? Und was soll ich auch wegnehmen? Aber wir müssen auch unterscheiden, wenn ich zweifle genauso, was ist göttlich und was ist zerstörerisch? Weil Zweifel kann auch manchmal dazu führen, dass es eher Dinge zerstört, als dass es etwas baut. Ich möchte gerne 2 Menschen anschauen, Martin Luther. Martin Luther war jemand, der angefangen hat zu zweifeln und zu hinterfragen und hat dekonstruiert. Er hat die Bibel dekonstruiert. Er hat nicht die Bibel dekonstruiert, er hat den damaligen Traditionen und Glauben dekonstruiert, wie man mit Sünden umgeht, wie man mit Gerechtigkeit umgeht, wie man mit dem umgeht, was wirklich in der Bibel steht. Aber er ist nicht bei dieser Dekonstruktion geblieben, sondern er hat es neu reformiert. Und das ist so wichtig. Viele Menschen dekonstruieren und lassen die Scherben dort liegen und bauen nichts Neues. Sie reformieren nicht das, was sie denken, sondern sie lassen es einfach in Einzelteilen dort liegen. Es gibt einen 2. Menschen, Joshua Harris. Er hat ein Buch geschrieben, Ungeküsst und doch kein Frosch. Vielleicht habt ihr das mal davon gehört. Er hat dieses Buch geschrieben und hat später revidiert, alles, was er geschrieben hat. Und er hat nicht nur seine Moraltheologie hinterfragt und dekonstruiert, sondern hat angefangen, seinen ganzen Glauben zu dekonstruieren, hat es sehr öffentlich gemacht und hat später sich entschuldigt für alles, was er geschrieben, gelehrt. Er war Pastor. Bei ihm ging es aber so weit, er hat dann seinen Job gekündigt. Er hat dann öffentlich gesagt, dass aufgrund seines anscheinend falschen Glaubens auch seine Ehe falsch wäre und hat die auch dekonstruiert und hat sich scheiden lassen und hat zum Schluss ein Statement gebracht, ich glaube nicht mehr an Gott. Seine Dekonstruktion hat aus meiner Sicht nicht zu einer positiven Reformation geführt, sondern zu einer Zerstörung von ganz, ganz vielen. Und diese zwei Vergleiche müssen wir überlegen, wo möchte ich mit meinem Zweifel denn hin? Dekonstruktion kann deinen Glauben zerstören oder neu und frisch machen und zusammensetzen und auf eine neue Grundlage legen. Und ich möchte gerne sagen, meine Predigt heute ist inspiriert von einem Artikel aus der Bibelschule Wiedenest von Studenten, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und ich war in Kontakt mit Tobi Teichen und er hat richtig gut dazu geforscht und sich Gedanken gemacht. Und aus diesen Sachen ist mit diese Predigt inspiriert. Und ich hatte das Gefühl, dass es so viele gute Antworten zu diesem Thema gibt, weil so viele Menschen aufgeschmissen sind an diesem Thema. Es gab mal einen Footballer, einen American Footballer, ich habe seinen Namen vergessen, und der hat im American Football Spiel, ich glaube es war 1970, den Football bekommen und war in dem Moment, wo er den Football bekommen hat, verwirrt und ist in die falsche Richtung gelaufen. Und ist die ganzen Yards in die falsche Richtung gelaufen und hat an dem falschen Punkt den Touchdown gemacht. Und damit riskiert, dass das ganze Spiel verloren war. Und erst nachdem er diesen Touchdown gemacht hat, hat er gemerkt, dass er was falsch gemacht hat. Dass er in die falsche Richtung gelaufen ist. Er ist leider bekannt geworden dafür, dass er bis zum Ende in die falsche Richtung gelaufen ist. Jetzt hätte man sagen können, hey, unterwegs, wenn du unterwegs bist und mit diesem Football in die falsche Richtung läufst, wäre es schön gewesen, kurz vor der letzten Yards-Linie, dass er das erkannt hätte und sich umgedreht hätte und gesagt hätte, er hätte sich wenigstens auf den Boden gesetzt und geweint. Dann hätte er das Spiel nicht verloren. Aber indem er den Touchdown am falschen Ort gemacht hat, haben sie das ganze Spiel verloren. Und manchmal ist das so mit unseren Zweifeln. Wenn wir in eine Richtung laufen, ist es okay, dass wir sagen, wir laufen mal kurz in die andere Richtung. Eigentlich ist es die Richtung, aber ich muss mal ganz kurz mir Gedanken machen. Und dann gibt es vielleicht ein ganzes Team und Leute, die sich fragen, was macht ihr denn da eigentlich gerade? Und zu sagen, nee, das ist okay, aber die Frage ist, wie weit läufst du, bis das ganze Spiel nicht mehr in Ordnung ist und zerstört ist? Ein Zitat aus diesem besagten Wiedenester-Artikel. Eine Kultur schaffen, oder das ist das, was wir als Kirchen tun sollten, eine Kultur schaffen, in der Zweifel Raum haben. Es gibt kaum eine stärkere Methode, Deconstruction zu beschleunigen, den Versuch, anderen Christen diesen Prozess mit aller Macht aufzuhalten. Also, wir reden heute drüber, und das soll auch Kultur in unserer Kirche sein, dass wir über solche Themen reden können. Dass wir auch über Zweifel reden können. Alle, die in einer Family Group sind, alle, die in der Evening School sind, alle, die irgendwo in einem Team sind, lass uns eine Kultur bauen, wo Zweifel erlaubt sind. Es gibt nichts Schlimmeres, als es zu verbieten. Es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, nee, also bei uns ist alles perfekt. Wir sind alle die glaubensstärksten Menschen, wir haben keine Zweifel. Das baut keine Kultur, wo deine Zweifel tatsächlich Antworten finden können. Matthäus 28, 16 bis 17, dort sehen wir auch, dass die Jünger auch Zweifel hatten. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Auch in der Bibel, auch bei unseren Jüngern sind Zweifel natürlich. Zweifel sind nicht schlimm, aber die Frage ist, wohin führen sie? Manche lieben es nämlich, so ein Grundzweifler zu sein. Ich finde, manchmal haben wir so eine Kultur auch entwickelt heutzutage. So Zweifeln ist irgendwie stylisch und hip geworden. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht nicht positiv ist oder nicht zu einem guten Ort findet, wenn wir einfach sagen, grundsätzlich, lass uns mal immer grundsätzlich alles anzweifeln. Aber grundsätzlich sind alle Menschen erstmal falsch. Allen muss ich misstrauen und sowieso dem Glauben. Das führt nicht zu einer guten Art und Weise und nicht zu einer guten Lebensgewohnheit. Zitat von Tobi Teichen, Zweifel sind gesund, aber nicht das Ziel. Nicht der Touchdown. Zweifel sind gesund, aber nicht der Touchdown. Zweifel sind auf dem Weg gut, aber nicht dein Ziel. Jakobus und die Bibel spricht auch davon, warum es manchmal wichtig ist, irgendwann auch ein Fundament in Dingen zu haben. Jakobus 1, 6 bis 8. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in einer Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und einmal dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit bekommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Jakobus spricht genau über diese Grundzweifler. Alles ist wie so eine Meereswoge, alles ist schwammig, alles ist unsicher, nirgendwo hast du einen festen Stand. Dich treibt es mal hierhin und dich treibt es mal dorthin. Und dann fängt es auf einmal an, alles, was du dir vornimmst, wird auf einmal schwammig. Ich möchte gerne sagen, und nochmal, und das ist mir ganz wichtig, Gott hat kein Problem mit deinen Zweifeln. Aber er möchte uns dahin bringen, dass wir nicht hin und her gerissen sind und dass wir göttliche Antworten auf unsere Herzensfragen bekommen. Dass wir göttliche Antworten darauf bekommen. Ganz kurz, was sind die Gründe, warum wir dekonstruieren? Ich habe euch mal ein Schaubild mitgebracht. Was sind die Gründe, warum wir dekonstruieren? Vielleicht können wir das kurz mal sehen, das innere Dekonstruktionsbild. Dort haben wir auf der einen Seite, dass Menschen vielleicht erlebt haben, dass sie verletzte Herzen haben. So, irgendwas ist in deinem Leben passiert. Ein Jugendleiter hat vielleicht etwas in deinem Leben getan, was nicht in Ordnung war. Menschen sind nicht gut mit dir umgegangen. Vielleicht ist irgendwas in dir drin passiert in einer Beziehung, wo du merkst, du trägst schon grundsätzlich eine Verletzung mit dir herum. Verletzungen sind auch etwas, was Gott nicht verurteilt, aber wo Gott sich träumt, dass wir es heilen lassen. Dann gibt es den nächsten Punkt, digital überfressen, geistlich verhungert. Digital überfressen, wir sind alle digital überfressen. Weiß nicht, ob du schon mal in die Auswertung deines Handys geguckt hast, wie viel, Josie, hast du schon mal reingeguckt? Kann jedes Handy. Ich habe dich gerade gesehen, ich weiß, du bist da total gut, liest mehr Bücher. Aber wisst ihr was, manchmal füllen wir uns mit so viel Meinung auf dieser Welt, mit so vielen Nachrichten. Ja, es ist wichtig, dass wir wissen, warum letzte Nacht der Iran Israel angegriffen hat. Und da lese ich mir auch alles durch, was ich im Internet finde. Bis zum gewissen Punkt, bis es anfängt, mich aufzufressen. Aber dann fangen wir an, irgendwelche Meinungen zu hören von allem Möglichen und saugen das in uns auf. Aber geistlich, unser Glaube verhungert. Dann sind wir wie so ein kleines Baby. Sind aber in unserer digitalen Meinung, was XY irgendwo in Buxtehude über irgendeine Predigt gesagt hat, wissen wir alles. Aber meine eigene Beziehung zu Jesus ist wie so ein kleiner Dackel, der noch nicht mal bellen kann. Und dann ist es ein anderer Punkt, und den finde ich absolut genial, es ist die fehlende Furcht des Herrn. Es ist die fehlende Furcht des Herrn. Mir scheint es manchmal so, dass Menschen mit ihrem Glauben umgehen, als wenn sie Gott verändern wollen. Und haben den Respekt verloren davon, dass wir hier es mit unserem Schöpfer zu tun haben, der sein letztes Hemd und seinen Sohn gegeben hat, um uns zu retten. Wir brauchen mehr Respekt vor unserem Gott. Wir sind nicht dafür da, Gott zu erziehen, sondern wir sind geschaffen, damit Gott uns bereichert und uns formt und zu einem neueren Menschen macht. Das hat was mit einer inneren Haltung zu tun, Herzenshaltung. Das ist genauso, als wenn ich gesagt hätte, ich heirate Sarah, um sie zu erziehen. Vielleicht denkt sie es manchmal, ich weiß es nicht genau, ich denke vielleicht auch manchmal, weiß ich auch nicht genau. Lass uns mal in Ehetherapie gehen, nein Quatsch. Aber wisst ihr was, wenn ich geheiratet hätte, um Sarah zu erziehen, das ist nicht cool. Ich selber muss ein gesunder Mensch werden und Sarah muss ein gesunder Mensch sein. Und dann kommen zwei gesunde Menschen zusammen. Deswegen, klar, kann man sich Feedback geben und alles Mögliche, aber ich bin nicht dafür da, meinen Ehepartner zu erziehen. Habe ich Respekt vor meinem Ehepartner, dann tue ich das nicht. Und genauso gehen oft Menschen mit Gott um. Dann gibt es eine äußere Dekonstruktion. Vielleicht können wir das Schaubild mal sehen. Da haben wir einmal die säkulare Ideologien. Das ist ähnlich wie das, was ich vorhin gesagt habe, mit, dass wir überfressen sind. Wir füllen uns mit so vielen Dingen. Wir füllen uns mit so viel Podcast, mit allem Möglichen und müssen aufpassen, dass die Bibel unsere maßgebliche Stimme wird. Und dann gibt es das gebrochene Vertrauen. Es gibt, dass wir nicht mehr Menschen vertrauen, weil so viel Misstrauen passiert ist. Aber dann gibt es auch die billige Gnade. Die billige Gnade, die sagt, ach, weißt du was, ist doch völlig egal, wie ich lebe, ist doch völlig egal, wohin ich meinen Football trage und den Touchdown mache. Gott hat mich doch eh errettet. Am Ende des Tages wird doch eh alles gut. Wisst ihr, wenn du so denkst, billige Gnade, dann missachtest du das, was Gott eigentlich geopfert hat. Das war alles andere als billig. Es war überhaupt nicht billig. Die Gnade war teuer erkauft. Und wisst ihr was? Ich bin nicht ans Kreuz gegangen oder Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen, damit ich errettet werde, damit ich leben kann, wie ich bin, sondern aus der Dankbarkeit heraus, aus dem, was Gott teuer erkauft hat, ist das Ergebnis, dass ich Jüngerschaft leben möchte. Und dass meine Dankbarkeit auch ist, dass ich mich mit dem fülle, was Gott mir auch schenken möchte. Ich habe euch hier vorne ein Auto mitgebracht. Das ist kein richtiges Auto, aber ich tue mal so, als wenn es ein Auto wäre. Stell dir vor, das sind die Rücksitze und hier vorne, das ist der Vordersitz. Und hier vorne, wo der Vordersitz ist, hat derjenige das Lenkrad in der Hand. Der kann sagen, wo es lang geht. Geht es nach links, geht es nach rechts? Er darf hier vorne lenken. Und du musst dir überlegen, grundsätzlich in deinem Leben, was ist die maßgebliche Stimme in deinem Leben? So, jetzt haben wir hier hinter mir, und ich hole es mal nach vorne, die Tradition. Sind Traditionen schlecht grundsätzlich? Nö, nicht grundsätzlich. Aber vielleicht kommst du und bist aufgewachsen in irgendeiner Art von Gemeinde, bist vielleicht irgendwo aufgewachsen in der Baptistengemeinde, in der Brüdergemeinde, in der Pfingstgemeinde. Vielleicht kennst du auch nur die Kirche im Pott. Und du bist dort aufgewachsen und hast gewisse Dinge erlebt und wurdest geprägt und fängst an, das zu hinterfragen. Und auch an der Stelle möchte ich dir erstmal sagen, ist es in Ordnung, dass du es hinterfragst? Ist es in Ordnung, dass du es hinterfragst? Ist es in Ordnung, dass du vielleicht Dinge, wo du auf einmal merkst, warum feiern wir eigentlich Gottesdienste so, wie wir sie feiern? Warum feiern wir eigentlich das Abendmahl? Warum machen wir das oder dies oder das? Warum taufen wir Erwachsene und nicht Babys, bei uns in der Kirche zum Beispiel? Hinterfrag es, ist in Ordnung. Hinterfrag Tradition. Und an der Stelle ist es auch wichtig, dass wir bei einer Traditionshinterfragung auch akzeptieren, dass nicht immer alles schlecht war. Wisst ihr, nicht jede Tradition war schlecht. Und ich muss herausfinden, was war gut und was war nicht gut. Aber die Frage ist, ob Tradition, manche Menschen lenken ihr Auto, ihr Glaubensauto rein aus Tradition. So, das haben wir schon immer gemacht. Kennt ihr den Satz, ne? Der letzte Satz einer sterbenden Gemeinde. Welcher ist der? Das haben wir schon immer so gemacht. Ja, das ist in Ordnung, es zu hinterfragen. Aber Tradition darf nicht maßgeblich die Spur deines Glaubens oder das Auto in der Spur deines Glaubens halten. Ihr kennt diese Story, die habe ich schon bestimmt zweimal schon hier erzählt, aber die passt an der Stelle. Kommt ein Kind zu seiner Mutter und sagt, hey, ich habe mal beobachtet, wenn wir Fisch kochen, dass du immer den Kopf und den Schwanz abschneidest, bevor du es kochst. Und sie so, ja, das mache ich immer, weil meine Mutter es auch gemacht hat. Ja, warum hat die es denn gemacht? Ja, keine Ahnung, frag sie mal. Und dann geht das kleine Kind dahin und fragt sozusagen die Oma, hey, du schneidest immer, also meine Mutter macht das so, weil du das gemacht hast und du schneidest immer den Kopf und den Schwanz ab, bevor du das Ding in die Pfanne haust. Warum machst du das so? Und dann sagt die Oma, ja, weil meine Mutter das so gemacht hat. Und dann geht das kleine Kind zu der Uroma und die Oma lebt noch und geht dorthin und unterhält sich mit der und sagt, sag mal, warum hast du denn immer den Kopf und den Schwanz abgeschnitten, weil deine Tochter und meine Mutter hat das auch gemacht und jetzt soll ich das auch machen? Dann sagt sie, ja, es hat einfach einen Grund. Meine Pfanne damals war zu klein, sonst hätte der Fisch da nicht reingepasst. Und wisst ihr, das ist so die Story, wir machen manchmal Dinge, weil irgendjemand es gemacht hat, aber wir hinterfragen gar nicht, warum. Was ist eigentlich das Gute oder was ist nicht das Gute an der ganzen Geschichte? So, und dann können wir sagen, okay, Die Tradition soll nicht das maßgebliche Lenkrad in meinem Leben sein. Das kommt mal hier hinten auf dem Rücksitz. Die Tradition darf ja dabei bleiben. Wisst ihr? Das ist das Schöne. Die Tradition bleibt in meinem Auto. Sie bleibt da. Das Gute, was ich behalten habe. Ich nehme mich gerne mit. Wir dürfen auch nicht so arrogant sein, dass wir manchmal denken, vor uns hat nie einer richtig geglaubt. Wir stehen auf den Schultern von so vielen Glaubensmenschen und davon dürfen wir zehren. Deswegen bleibt die Tradition in meinem Auto. Macht Sinn, das Bild, ne? Aber unser größter Zeitgeist, und umso jünger du hier in diesem Raum bist, umso mehr ist das Lenkrad unser Gefühl. Das, was ich heute fühle, mache ich. Ja, wenn ich das so fühle mit meiner Sexualität, dann wird es schon richtig sein. Schadet doch niemand. Mein Gefühl wird zum Maßstab aller Dinge, wohin ich mein Auto lenke. Wisst ihr eigentlich, dass man sich morgens manchmal anders fühlen kann als abends? Das schon mal erlebt? Wisst ihr eigentlich, dass Gefühle manchmal trügen können? Und nur weil ich mich so fühle, bedeutet das trotzdem nicht, dass es richtig ist. Und das ist ein Zeitgeist, der unfassbar stark gerade ist. Der unfassbar stark unsere Welt gerade treibt, weil jeder denkt, es geht um mich und das, was ich gerade fühle. Und deswegen müssen alle anderen rundherum ihre Klappe halten, weil ich fühle mich ja so. Und mein Gefühl wird zum Maßstab meines Lebens. Sehr gefährlich. Das bedeutet nicht, dass dein Gefühl falsch ist. Grundsätzlich. Das bedeutet nicht, dass du nicht fühlen darfst. Du darfst fühlen. Du darfst es auch äußern. Die Frage ist, ist das Gefühl das Lenkrad deines Lebens? Dein Erlebnis? Das, was du erlebt hast? Und wisst ihr, dann kann es dazu kommen, dass du vielleicht ein schlechtes Erlebnis im Elternhaus gemacht hast. Und du sagst, mein schlechtes Erlebnis im Elternhaus ist, ich habe mich nie geliebt gefühlt, gesunde Familie kann niemals funktionieren, weil das funktionierte bei mir nicht. Also wird es bei mir auch nie sein. Und dann wird das, was du erlebt hast und dein Gefühl zu dem, was du in deinem Leben etablierst. Die Frage ist, ob du das möchtest. Die Frage ist, ob es nicht noch etwas darüber geben darf, was für dich in deinem Leben ein Maßstab sein darf. Es könnte auch sein, dass du sagst, ich habe noch nie Befreiung erlebt, wirklich meiner Seele, also wird es Befreiung nicht geben. Ich habe es noch nie gespürt. Ich habe es noch nie erlebt. Aber wisst ihr was? Das bedeutet doch nicht, dass es das nicht gibt. Es bedeutet nur, dass du es vielleicht noch nicht gefühlt oder erlebt hast. Und deswegen ist es so wichtig, unfassbar wichtig, dass wir lernen und überlegen, wer darf mein Auto lenken und darf die Bibel, das lebendige Wort Gottes, eine Wahrheit in meinem Leben sein. Und auch hier, habt ihr gemerkt, ich habe das Gefühl nicht aus dem Fenster geschmissen des Autos. Das Gefühl ist immer noch da. Das Gefühl ist immer noch wertvoll. Es gibt so viele gute Sachen meines Gefühls. Aber das Lenkrad meines Lebens ist eine andere Wahrheit. Und die darf ich da drüber stellen. Ich darf da drüber stellen, dass ich vielleicht, wenn ich sage, gesunde Familie gibt es nicht mehr, weil ich es nie erlebt habe, und schaue in die Bibel und merke, dass die Bibel aber viele Prinzipien lehrt, die ich befolgen darf, die zu einer gesunden Familie führen können. Und ich stelle auf einmal eine andere Autorität und eine andere Wahrheit über mein Leben. Meine Gefühle sind wichtig, meine Traditionen sind wichtig. Sie bleiben 100% an Bord, aber mein Lenkrad wird was anderes. Als Beispiel, in der Bibel zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das Hohe Lied der Liebe schon mal gehört habt. Ein sehr romantisches Buch. Aber in diesem Buch wird wenig über das Gefühl des Menschen gesprochen, wenn es um Liebe geht, sondern es geht immer darum, dass es verglichen wird mit der Eigenschaft Gottes, wie Gott zu uns Menschen ist. Die Bibel erklärt Dinge oft für uns und wir können sie annehmen. Und in 1. Korinther 13, Vers 6 heißt es zum Beispiel, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Wir machen unsere Liebe von unseren Erfahrungen und Gefühlen abhängig. Aber die Liebe in der Bibel bedeutet, dass sie sich an der Wahrheit freut und dass man die Wahrheit herausfindet Was bedeutet Liebe? Wie kann man Liebe leben? Wie kann man Beziehungen leben? Wie kann man Familie leben? Wie kann man Ehe leben? Wie kann man Freundschaften leben? Sie freut sich an der Wahrheit und wir orientieren uns an der Wahrheit. Wir haben ein Prinzip in der Bibel, was das gut auf den Punkt bringt. Ein Bild, was Jesus gebraucht, mit einem Hausbau. Matthäus 7, 24, Vers 27, bis 27. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der ein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn man dann einen Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen herausfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Und die Entscheidung kannst nur du in deinem Leben fällen. Auf welchem Fundament ist dein Leben gebaut? Was ist das Fundament, was dein Haus tragen darf? Sind es meine Gefühle und Erlebnisse, die mal so und mal so sein kann? Sind es meine Traditionen? Oh, die habe ich aber alle über Bord geworfen, jetzt habe ich überhaupt keine Grundlage mehr. Oder darf es der lebendige Gott sein, der sogar meine Erlebnisse, die ich in meinem Leben gemacht habe, heilen möchte? Und die Bibel spricht davon. Darf die Bibel die Wahrheit Gottes in mein Leben hineinsprechen und eine Grundlage legen, dass ich weiß, wie ich leben kann? Und auch das, was in der Bibel steht, dürfen wir hinterfragen und dürfen auch dran zweifeln. Aber wir dürfen uns mit beschäftigen und dürfen uns annehmen und es darf zu einem Fundament für mein Leben werden. Wisst ihr, was Martin Luther gemacht hat? Er hat Traditionen und Erlebnisse von Menschen vom Sand auf einen Felsen gebracht, indem er das Wort Gottes wieder rausgeholt hat und ernst genommen hat. Er hat die Tradition und die Gefühle nicht ignoriert, aber er hat das ganze Auto oder das ganze Haus, wenn du es mal bezeichnest, das wäre ein Haus, wieder auf einen neuen Felsen gestellt, der stabil ist. Das Falsche abreißen ist richtig. Das Richtige abzureißen ist falsch. Und wir müssen als Menschen, die auch zweifeln, überlegen, wohin führen meine Zweifel? Und bin ich bereit, unterwegs auch zu sortieren, was ist richtig und was ist falsch? Es ist wichtig, dass wir überlegen, wenn wir dekonstruieren, wenn wir zweifeln, machen wir es aus uns heraus oder machen wir es Christus-zentriert? Jesus Christus-zentrierte Dekonstruktion bedeutet, es läuft etwas unrund, aber ich schmeiße deswegen nicht alles über Bord, sondern ich korrigiere es anhand der Bibel. Also nochmal. Dekonstruktion, Jesus-orientierte Dekonstruktion und Zweifeln bedeutet, dass ich anschaue, was ist denn nicht in Ordnung und korrigiere es, schmeiß nicht alles weg, sondern korrigiere es anhand der Bibel. Selbst Jesus hat es so gelebt, als er in der Bergpredigt gesagt hat, ihr habt gehört das und das, ich aber sage euch das und das. Selbst Jesus hat das, was in der Schrift steht, auf ein neues Fundament gehoben. Er hat es auf ein neues Fundament gelegt. Er dekonstruierte auch. Er legte aber einen neuen Grund dafür. Und jetzt zum Schluss möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Willst du eine Jesus-zentrierte Dekonstruktion in deinem Leben, wenn du zweifelst? Wie gesagt, nochmal, verurteile dich nicht dafür, wenn du zweifelst. Aber die Frage ist, wie möchtest du dran gehen? Möchtest du, die erste Frage ist, was würde Jesus dekonstruieren und was würde Jesus nicht dekonstruieren? Stell dir die Frage in den Fragen, die du hast, in den Zweifeln, die du hast. Der zweite Punkt ist, werde ich durch meine Dekonstruktion Jesus ähnlicher oder in Klammern werde ich großzügiger, hoffnungsvoller, missionarischer, mitfühlender und barmherziger oder werde ich hoffnungslos und zynisch? Weil mein Eindruck ist, es gibt 48 Podcasts draußen, wo es vor Zynismus nur so sprießt, weil Menschen dekonstruiert haben und es aus meiner Sicht nicht christuszentriert hingekriegt haben. Und auf einmal wird alles zynisch über was ich denke, über andere Christen, wie ich rede. Es wird nicht hoffnungsvoller, es wird nicht missionarischer, es wird nicht barmherziger, es wird nicht mitfühlender, sondern es wird eigentlich nur hoffnungslos und zynisch. Und Brian kann schon langsam nach vorne kommen und die Band gleich auch, wenn ich bete. Ein letztes Zitat. Ein christlicher Geist stellt Fragen. Ein christlicher Geist stellt Fragen. Er forscht Probleme, bekennt Unwissenheit, fühlt Ratlosigkeit. Aber er tut dies im Rahmen eines tiefen und wachsenden Vertrauens in die Wirklichkeit Gottes und seines Christus. Wir sollten uns nicht mit einem Zustand der grundlegenden und chronischen Zweifels abfinden, als ob er für die christliche Normalität charakteristisch wäre. Das ist er nicht. Er ist vielmehr ein Symptom der geistlichen Krankheit in unserem geistlich kranken Zeit. Das ist ein Zitat. Lass uns aufpassen, dass unsere Zweifel nicht chronisch werden, sondern zu einem Ziel führen. Sind Zweifel zu weit gegangen? Habe ich vielleicht mein Football in die falsche Yardslinie gesteckt? Du fängst an, alles zu zerlegen und nichts bleibt übrig. Ich wünsche dir, dass du in deinem Leben entscheiden kannst, zu welcher Grundlage du in deinem Leben kommst, wenn du Zweifler bist und wenn Dinge für dich nicht klar sind. Ich wünsche dir, dass du die Tools nimmst, die in dieser Welt möglich sind und unter anderem bei uns auch in der Kirche möglich sind. Zu sagen, es gibt Möglichkeiten in unserer Kirche auch, sich mit seinen Zweifeln auseinanderzusetzen. Komm zur Evening School, wir lesen zusammen die Bibel und versuchen herauszufinden, was denn die Wahrheit für mich aus der Bibel ist. Du kannst dich auch nach dem Sommer wieder zu einem Alpha-Kurs anmelden für Menschen, die ganz neu im Glauben sind und die ersten Fragen haben. Du kannst dir eine Kleingruppe, Family Group in unserer Kirche suchen, wo Menschen sind, die mit dir zusammen deinen Weg gehen, denn wir alle sitzen im gleichen Boot. Wir alle sind nicht perfekt, wir alle sind auf der Suche und wir alle kennen es, Fragen zu haben. Aber triff eine Entscheidung, tu das nicht alleine. Tu das nicht alleine. Mach es zusammen. Und überlege, was darf die maßgebliche Stimme in deinem Leben sein. Leg einmal mehr dein Smartphone zur Seite. Nimm einmal mehr die Bibel in die Hand. Frag einmal mehr Jesus. Frag einmal mehr andere Christen, wenn es darum geht, wenn du Fragen hast. Und überlege, was ist der Maßstab für dein Leben. Ich möchte gerne beten zum Schluss. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht perfekt sein müssen. Ich danke dir dafür, Vater, dass du kein Problem damit hast, hinterfragt zu werden. Und danke, dass wir gute Traditionen haben. Und danke, dass wir gute Gefühle haben. Aber lass uns erkennen, was da drin wahr ist und was nicht wahr ist, was gut und was nicht gut ist. Und wir möchten dich bitten, dass du unser Leben auf eine neue Grundlage stellst. Dass wir aus deinem Wort, aus der Wahrheit heraus erfahren, was das Fundament für unser Leben ist. Für unsere Beziehungen, für unsere Ehen, für unseren Körper, für unsere Gedanken, für unsere Seele, für unser Arbeitsleben, für unsere Freundschaften, für unsere Finanzen. Und da, wo Fragen sind, hilf uns, die anhand der Bibel zu beantworten. Und Jesus, wir wissen, in deiner Nähe finden wir Antworten. Wir wollen in deine Nähe kommen und uns darin aufhalten, um aufzusaugen, wer du bist. Denn dann, wenn wir erkennen, wer du bist, werden manche Fragen beantwortet, werden manche Dinge klarer. Und zieh uns näher zu dir. Zieh uns an dein Herz und lass uns dein Herz spüren. Lass uns das in der Bibel verstehen. Lass uns das im Gebet verstehen und untereinander, wenn wir uns treffen. Wir wollen uns in deiner Nähe aufhalten, denn am Ende wissen wir, Jesus, du bist die größte Antwort, die wir haben können auf alle Fragen. Wir wollen jetzt in deine Nähe kommen und wir wollen dich anbeten.
Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info@kirchenpott.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpott.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.
Thank you.